ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum gefährlichen Gedanken. Es mag sein, dass es so jemanden gibt, aber ich habe noch niemanden getroffen, der Umzüge mögen würde, was uns jetzt schon schwerfällt als Normalmenschen. Wie muss das erst sein? Wie aufwendig vor allen Dingen muss das erst sein, eine Königin umzuziehen? Vor allem so, dass die Königin den Umzug garantiert überlebt. Und da kommt Frau Grets absolute Spezialität ins Spiel. Sie ist eine von 250 Ameisenumsiedlerinnen, die es in Deutschland gibt. Sie ist auch Ameisenhegerin. Darüber sprechen wir gleich, was das bedeutet. Unser gefährlicher Gedanke heißt heute, jeder Ameisenhaufen ist besser organisiert als die menschliche Zivilisation.
Ameisen, wenn sie zusammenarbeiten und ein neues Nest bauen, dann schaffen die das tatsächlich an einem Tag. Also wir siedeln das Nest um und wir können nicht jedes kleine Kiefernzweigchen oder jede kleine Nadel genauso hinbauen, wie sie das brauchen, um ihre Belüftungsschächte zu haben. Die schaffen das, innerhalb von einem Tag entweder dieses Nest auszubauen, was ich angesiedelt habe, oder ich komme einen Tag später und einfach 3 Meter daneben ist ein völlig neues Nest. Also sie können Dinge, die unvorstellbar sind.
Christina Grets ist Biologin, Botanikerin ist ihre Spezialität. Sie hat schon ziemlich viel als Gutachterin im Umweltbereich gearbeitet, hat aber vor allen Dingen seit 2011 ihr eigenes Unternehmen, mit dem sie in ihrer Heimat, der Niederlausitz, nicht weniger tut, Frau Grets, so kann man das sagen, als die Welt zu verändern. Das muss man ja sagen. Also Weltveränderung ist ja normalerweise ein großes Wort, aber da, wo Tagebau war, da ist Natur, weil sie die Hand im Spiel haben, wenn ich es jetzt mal romantisch ausdrücke.
Ja.
Ist das so?
Ja.
Wo kann ich zum Beispiel schon langfahren und kann sagen, hier hat Frau Grets gewirkt, hier sieht man, hier ist wieder Natur.
Also wenn man das auf den Tagebau bezieht, dann im Tagebau Jentschwalde, aber da können Sie noch nicht einfach so langfahren, weil das ja Rekultivierungs- oder Renaturierungsflächen sind, die sind noch nicht für die Allgemeinheit offen, aber da gibt es schon sehr große Flächen, die man sich auch schon angucken kann.
Das heißt, Sie konzipieren das auch, Sie können mir sagen oder Sie würden mir versprechen, wenn ich sage, hier ist jetzt, war dieses Baggerloch, das war alles hässlich und das wirkte mondet beinahe, also überhaupt nicht mehr wirklich so wie schöne Erde, schöne Natur drumherum, die es in der Lausitz überall gibt. Machen Sie mir dann verschiedene Vorschläge, ob ich da eine Mohnwiese hinkriege oder ob da Büsche wachsen oder wie funktioniert das?
Also das grobe Konzept macht ein Riesenteam, nämlich das ist im Braunkohlenplan festgeschrieben. Also es ist ja eine richtige Verordnung des Landes Brandenburg. Also wo passiert was, wo kommt Wald hin, wo kommen wieder Ackerflächen hin und wo kommen Naturschutzflächen hin. Und die Naturschutzflächen, da komme ich dann ins Spiel. Und wie die gestaltet werden, gibt es auch ein paar Richtlinien, also wie viel wird der freien Entwicklung überlassen, wie viel Hektar werden aktiv begrünt und aber wie das dann gemacht wird, das war meine Aufgabe oder ist meine Aufgabe.
Frau Grets, was muss ich können, was müsste ich können, damit ich mich Ameisenheger nennen darf?
Also Sie müssten zumindest den Kurs gemacht haben und schon bei einigen Umsiedlungen teilgenommen haben. Also Sie müssten geschult werden, wie das geht. Sonst brauchen Sie kein Vorstudium oder irgendwas, weil es gibt Ameisenumsiedler aus allen Bereichen, aus allen Berufen. Aber Sie müssten körperlich fit sein, das wäre wichtig. Und auch eine gewisse Leidenschaft für die Sache mitbringen. Weil also, das ist nicht so, das ist sicherlich was, wo man, wofür das Herz schlagen muss.
Das Herz muss dafür schlagen, dass man Ameisennester umsiedelt. Warum muss man das überhaupt machen? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, diese Sache hat sich Ihnen natürlich gestellt, weil Sie die Flächen, wie angesprochen, renaturiert haben. Warum kann ich nicht einfach mit meinem Bagger daherfahren und einfach hoffen, naja, die Ameisen kommen schon irgendwie wieder, ich werde mich jetzt nicht nur um Ameisen kümmern. Das könnte ja mein Gedanke sein.
Also es muss gemacht werden, weil wir reden über die großen Waldameisennester, also die großen, viele sagen Haufen, aber wir sagen ja Nester, die mit dem großen Hügel, die alle kennen, so im Wald. Die kommen aber nicht nur im Wald vor, die können auch auf Wiesen vorkommen. Und die sind geschützt, das heißt, sie dürfen gar nicht zerstört werden. Also das geht nicht nur im Tagebau so, dass wir Ameisen umsiedeln, sondern auch, wenn Straßen neu gebaut werden, wenn ein Solarpark gebaut wird, wenn die Deutsche Bahn Gleise ausbaut. Überall da müssen Nester, wenn sie im Wege sind, umgesiedelt werden, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber auch bei Privatpersonen, wenn die stören. Manchmal sind die genau neben dem Sandkasten von den Kindern und die Kinder können gar nicht mehr spielen und auch dann kann so ein Nest umgesiedelt werden.
Reden wir mal über den Unterschied, den Sie jetzt schon benannt haben, Nest und Ameisenhaufen. Der Ameisenhaufen ist das, was ich sehe. Das habe ich hier logischerweise schon gesehen. Ich habe das auch schon in Afrika gesehen, wo das Ganze dann natürlich, weil es exotischer ist, einen noch ganz anderen Reiz hatte. Aber gleich bleibt eigentlich die Erscheinung, dass man sieht diesen Haufen wie ein Misthaufen oder einen Haufen aus Pflanzenresten oder was auch immer. Warum sagen Sie Nest dazu und warum sagen Sie nicht Haufen?
Naja, weil es erstmal nicht nur diese oberirdische Nestkuppel ist, also den Sie als Haufen bezeichnen, sondern das ist nur die Spitze vom Eisberg, das ist das Dach vom Haus. Ganz oft ist unten in der Erde eine Riesenmetropole. Und natürlich, weil es tatsächlich der Wohnort, das Nest der Ameisen ist. Und dort legt die Königin ihre Eier, dort schlüpfen die Larven, dort entwickeln sich die Larven, die verpuppen sich, da gehen die neuen Ameisen draus hervor aus den Puppen. Und ja, das ist eben ein Nest und kein Haufen.
Und jetzt, wo Sie das so beschreiben, also das deutet ja die Struktur an. Wir sagen, ein Ameisennest, müsste man dann den gefährlichen Gedanken umformulieren, ein Ameisennest ist besser organisiert als die menschliche Zivilisation. Es ist tatsächlich alles organisiert. Die Ameisen graben Röhren, in denen sie dann in beide Richtungen unterwegs sind oder graben die Einbahnstraßen?
Nee, die sind in beiden Richtungen unterwegs. Also so ein Ameisennest ist so aufgebaut, dass wir diesen Nesthügel haben und unter der Erde sind dann die Neststrukturen und die können ganz unterschiedlich sein. Oft ist zum Beispiel ein alter Baumstumpf da drin. Also bei, ich würde mal sagen, 80% der Nester, die wir auch umsiedeln, ist Totholz da drin. Ganz oft ein Baumstumpf, der kann schon älter sein, zerfressen sein, der kann aber auch ganz frisch sein. Und dann gehen von dort Gänge in die Erde. Und natürlich gehen sie dort in beide Richtungen. Und in den Gängen sind dann oft die Brutkammern und auch dort wird Nahrung gelagert. Es gibt auch Randgänge, dort gibt es die Friedhöfe. Und im Winter überwintern die Tiere dort alle. Dann sind sie tief in der Erde, um den Winter zu überstehen.
Aber wenn Sie jetzt sagen Friedhöfe, das heißt, die Ameisen gehen so weit, dass sie tote Artgenossen auch abtransportieren. Also wenn wir irgendwas kennen, dann ist das natürlich die Ameisen, die ganze Zeit am Transportieren sind. Ich weiß es, bei Biene Maya sind Ameisen sowieso die fleißigsten, die ganze Zeit am Ackern und am Malochen sind. Mhm. Und die bringen ihre Toten weg.
Ja.
Warum?
Das kann man unterschiedlich interpretieren. Wir wissen es natürlich nicht. Es gibt die Interpretation, dass es natürlich für einen solchen Schutz wichtig ist, dass die woanders gelagert werden und nicht im Nest zum Beispiel bleiben. Es gibt aber auch, ich habe mal mit einem Fotograf geredet, der mir erzählt hat, dass ihn das erst richtig gepackt hat mit den Ameisen. Seitdem fotografiert er die. Als er mal eine Ameise fotografiert hat, die eine tote Ameise transportiert hat. Und er hat die dann, die tote Ameise so weggenommen und wollte dann da ein bisschen was fotografieren. Und diese Ameise hat immer wieder die tote Ameise geholt. Das hätte sie ja nicht brauchen. Warum hat die das gemacht? Wahrscheinlich war es ihr wichtig, die an einen bestimmten Ort zu bringen. Vielleicht ist es ihnen auch wichtig. Wir wissen es einfach nicht.
Was wissen Sie zum Beispiel über die Kommunikation untereinander? Weil wenn wir sagen, ein Ameisennest ist sehr organisiert, dann bedeutet das ja letztendlich, dass es Absprachen gibt. Wir kommen da auch gleich noch auf so ein Sprichwort aus Burkina Faso. Was lässt Sie glauben oder was könnte Sie annehmen lassen, dass Ameisen untereinander auf irgendeine Art und Weise sprachlich kommunizieren?
Also wir wissen natürlich aus der Wissenschaft sehr viel, dass sie kommunizieren über Pheromone, also über Geruchsstoffe, über Vibration. Wenn man Ameisen beobachtet, dann treffen sie sich oft auch und berühren sich mit den Fühlern und vibrieren so, das nennt sich Trillern. Also sie kommunizieren auf alle Fälle, das wissen wir können das beobachten. Wir als Ameisenumsiedler können natürlich noch viel mehr beobachten. Wir können beobachten, was machen sie, wenn sie umgesiedelt werden. Und zum Beispiel, ich kann beobachten, wenn wir Ameisen umsiedeln, dass sie sich zum Beispiel, ich siedle die an einen Standort an, den ich für geeignet halte, aber manchmal gefällt der den nicht. Und dann denken sie, 2 Meter weiter ist viel schöner. Und dann passiert Folgendes, dass, obwohl wir die meisten Tiere in diesem angesiedelten Teil haben, was schon überwiegend, also wo wir zum Beispiel schon fertig sind, das neue Nest zu bauen und haben nur noch ein paar Tiere in den Säcken, dass die mit einmal entscheiden und das ist wirklich innerhalb von einer Sekunde ändert sich das Verhalten aller Tiere, woanders hinzuziehen, 2 Meter weiter. Und dann laufen die auf einmal alle in die Richtung und bringen die Puppen dahin und dann müssen die sich ja irgendwie absprechen. Also die Information erreicht alle Tiere. Ich frage mich dann, wir haben die hier total durcheinander gewirbelt und jetzt wissen sie schon wieder alle, was sie tun und sie haben sich alle geeinigt. Wer hat das entschieden? Wie haben sie das kommuniziert? Also darüber, Also wir sehen es ja, es ist der Beweis, dass es funktioniert, aber wie das alles genau vonstatten geht, ja, da stehen wir, glaube ich, noch am Anfang, um das zu begreifen.
Weil wir bei dem Thema Umsiedlung sind und weil das immer so gut passt und sich schon viele Menschen in die Geschichte von Ihnen selbst verliebt haben, die Sie heute Ameisenumsiedlerin sind, aber eben selbst auch mal umgesiedelt worden sind, das Dorf Radeweise, in dem Sie aufgewachsen sind, wenn wir da jetzt zusammen eine Radtour hinmachen würden, was würden wir da sehen?
Also was mir besonders wichtig ist, da waren Quellen vor dem Dorf und um die Quellen war ein Fichtenwald. Es gibt ja tatsächlich in Brandenburg auch heimische Fichten, also nicht nur im Gebirge. Wir haben die Niederlausitzer Tieflandsfichte, das ist eine besondere Unterart. Und da gab es also einen echten Fichtenwald mit Quellen, die sind dann zu einem kleinen Bach, den Hühnerwasser, geflossen und dann gab es Teiche, die waren zum Beispiel... Meine Familie hat dort die Fische reingesetzt, also dann gab es die Teiche und dann gab es einen großen Park mit einer sehr, sehr großen Eiche, wo wir mindestens 8 Kinder brauchten, um die zu umspannen mit den Händen. Also es war ein sehr, sehr schönes Dorf.
War, und deswegen jetzt nochmal die Frage, wenn wir heute hinfahren würden, Frau Grätz, wir würden heute hinfahren mit dem Fahrrad, bis wohin kämen wir, was würden wir sehen? Ich habe immer diese Vorstellung von den untergegangenen Dörfern, wo noch so eine Kirchturmspitze rausguckt oder sowas.
Nee, wir würden schon rekultivierte Flächen sehen im Tagebau Welzow und einen Gedenkstein.
Das ist alles. Das sagen Sie jetzt so schnöde, weil Sie sagen, ja mein Gott, mein Leben ist weitergegangen, ich habe es woanders schön, ich bin nicht weit weggegangen. Oder wie ist das, wenn Sie daran denken, weil das gerade so wirkte, als wäre Ihnen das wirklich ein bisschen dürftig mit dem Gedenkstein?
Naja, es ist so, vor ein paar Jahren hätte ich Ihnen das nicht erzählen können, ohne zu weinen. Also das hat in uns allen, die wir, Sie haben es ja richtig gesagt, umgesiedelt wurden, schon Auswirkungen in einem selbst. Aber ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich A, die Renaturierung machen durfte, sage ich mal so. Das war für mich ein Riesenheilungsprozess. Diese Neuschaffung von Lebensräumen, also einfach was tun und zu sehen, dass sich auch die Flächen, die dann neu sind, zu was ganz Wunderbaren entwickeln können. Und auch natürlich die Umsiedlung mit den Ameisen hat viel dazu beigetragen, dass das wieder gut ist in mir. Aber natürlich ist es wird nie wieder so sein wie früher. Und wir können eben nie wieder dorthin. Also wenn man irgendwo aufgewachsen ist und man zieht woanders hin, kann man doch immer noch mal gucken fahren mit seinen Kindern oder irgendwas. Man kann diese Orte noch mal sehen. Und Erinnerung in meiner Erfahrung resultiert auch aus Dingen, die man sieht. Man sieht was und sagt, ah, hier war doch das. Und hier habe ich doch das und das erlebt. Das haben wir nicht mehr. Und das ist schon was, was einem weggenommen wurde.
Jetzt ist der Weg für Sie aber eigentlich auch als Biologin, die Sie sind, und vor allen Dingen als Botanikerin, gar nicht so nah zu den Ameisen, insbesondere der roten Waldameise, die geschützt ist. Wie haben Sie denn den Zusammenhang entdeckt? Das wird ja nicht, sind ja nicht so gewesen sein, dass Sie gedacht haben, oh, ich muss mich von meiner eigenen Umsiedlungsgeschichte ablenken, ich werde mich mal um Ameisen kümmern. So war es ja ganz sicher nicht.
Nee, so war es gar nicht. Ich habe in einem Ingenieurbüro damals noch gearbeitet, bevor ich meine eigene Firma gegründet habe. Und dort haben wir schon Tagebauer Jan Schwalde und Cottbus Nord naturschutzfachlich begleitet, ich als Botanikerin. Und haben dort ganz viele Dinge gemacht und dann kam das Bergbauunternehmen auf meinen damaligen Chef zu und hat gesagt, ja, jetzt haben wir hier noch Ameisen, wir haben das völlig vorher vergessen, dass hier so viele Nester sind und zwar damals in Lacoma und den Lacomaner Teichen, was für mich auch eine besondere Bedeutung hatte, weil ich da ja als junger Mensch aktivistisch unterwegs war. Und ja, und dann haben die gesagt, na, die müssen jetzt umgesetzt werden, aber ihr seid ja die Biologen, macht mal. Und dann kam natürlich mein Chef zu mir und hat gesagt, du bist die Biologin im Team, du musst das machen. Und ich erstmal, oh, ich bin Botanikerin und Tiere, naja, damit habe ich nicht so viel am Hut. Und dann haben wir einen alten Umsetzer gefunden, der gesagt hat, ja, ich mache das, aber nur, wenn einer von euch das lernt. Und da war klar, ich soll das machen. Und ich habe mir das dann so über Nacht überlegt und gedacht, naja, das ist schön, dann helfen wir den Tieren. Und im Prinzip, schon beim ersten Nest war es um mich geschehen, also... Was ich gesehen habe, was ich beobachtet habe, was ich fühlen durfte, wenn man die Hände in so ein Ameisennest hält und reingreift, das, ja, da wusste ich, naja, das werde ich eine ganze Weile machen, das wird mich nicht mehr loslassen.
Wenn man die Hände reinschickt in ein solches Nest, sagen Sie gerade, Frau Grätz, das ist das, was Sie tun, Sie tragen keine Handschuhe, Sie gehen mit den Händen in dieses Ameisennest, weil alle anderen oder die meisten anderen, die Ihnen dabei behilflich sind, die Ihnen dabei zur Seite stehen, die machen das nicht mit bloßen Händen. Warum sind Sie härter als die anderen oder warum machen Sie das mit bloßen Händen?
Nee, es gibt schon einige Umsiedler, die es auch ohne Handschuhe machen. Warum mache ich das? Erstens kann man Temperaturunterschiede viel besser fühlen, wenn man und im Nest herrschen Temperaturunterschiede, je nachdem, wo ist die Königin, wo sind die Brutkammern, man spürt das also. Und wenn ich natürlich die Königin sehe, und sie greifen möchte oder die Königinnen, es können ja auch mehrere Königinnen am Ende sein, dann kriege ich die einfach mit den Fingern besser. Wenn ich Handschuhe an habe, bin ich nicht so sensibel. Und auch ich trage Handschuhe, wenn wir eben wie damals am Berliner Ring oder an der einen Gasleitungstrasse eben über 100 Nester umsiedeln am Stück über mehrere Monate, dann muss ich auch Handschuhe tragen, weil dann ist die Verätzung sonst vorprogrammiert.
Weil die Ameisen natürlich darauf reagieren, was die möchten, das, was sie tun, möchten die ja eigentlich nicht. Sie haben das jetzt also schon 1300 Mal mindestens gegen den Willen der Ameisen gemacht.
Genau, also die möchten das nicht. Und wie wehren sich Ameisen? Das weiß jeder, die spritzen, also viele sagen ja, die pinkeln. Und folgendermaßen funktioniert das, sie beißen eine kleine Wunde in die Haut und genau da rein spritzen sie ihre Ameisenwunde, also ihre Ameisensäure.
Und sie haben aber auch gesagt, dass dieser Geruch, der da entsteht, der auch schon alleine entsteht, wenn sie in das Nest greifen, der würde ihnen in den Zeiten, in denen die Ameisen ruhen, also November bis Februar, November bis März, in denen sie nicht umsiedeln können, würde er ihnen richtig fehlen. Warum denn? Also gibt es irgendeinen Geruch, der wenigstens ähnlich ist?
Nee, also die Imker werden das kennen, die arbeiten ja auch mit Ameisensäure für die Milben zur Bekämpfung. Der ist sehr speziell, der Geruch von Ameisensäure, und mir fehlt da natürlich, weil ich ihn verbinde mit der Ameisenumsiedlung und mit der Arbeit mit den Tieren. Das ist so, wie wenn, wahrscheinlich würde im Florist auch der Geruch der Blumen fehlen, wenn er nicht mehr mit denen arbeitet. Also das ist einfach so, das verbinde ich mit Ameisen, diesen Geruch.
Jetzt machen Sie das alles, ihr werdet ja gleich auf die Feinheiten noch kommen, wenn man eigentlich so ein filigranes Konstrukt wie ein Ameisennest tatsächlich umsetzt. Also ehe wir das besprechen, nochmal ganz generell, Frau Grätz. Sie sind ganz und gar aus der Niederlausitz. Sie sind ganz offensichtlich, wie wir jetzt ja schon gehört haben, auch mit Ihrer Heimat sehr verbunden, sehr verwoben. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass gerade in ländlichen Gegenden ist ja vieles, was so sehr umweltschützerisch wirkt, ist mitunter verpönt, wird angesehen als grün ideologische Angelegenheit tatsächlich. Mit wie viel Widerstand, oder wenn Leuten jetzt gesagt wird, das ist die Frau Grätz, die siedelt die Ameisen um, also wie oft gehen denn da Augenbrauen hoch?
Naja, ich habe das schon öfter mal gehabt, aber ich kenne das ja schon, seitdem ich ganz jung bin. Bei mir fing das ja schon mit 14 an, das Engagement für die Arten und für die Lebensräume. Und meine Erfahrung ist, oft ist das einfach aus Unwissenheit. Und wenn ich mir die Zeit nehme, das zu erklären, und ich brenne ja dafür, ich bin ja voller, ich sprühe Funken, wenn ich darüber rede, ich merke, dass ich damit auch viele Menschen mitnehmen kann, die vorher vielleicht kritisch waren. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Anwohner im Tagebau Jenschwalde, die jedes Jahr eine Befahrung gemacht haben auf die Flächen, die rekultivierten Flächen. Und am Anfang waren die überhaupt nicht begeistert, dass da eine 1200 Hektar große Renaturierungsfläche hinkommt. Die haben gedacht, da kommt Wüste. Und als ich ihnen aber die Pflanzen erklärt habe, was dort jetzt alles wächst, dann ist so ein Verständnis erwachsen, und dann war es dann so schon in den letzten Jahren, wenn die ankommen, muss ich erstmal die Pflanzenarten abfragen, weil die inzwischen alles wissen. Und ja, das geht eben darum, wo man sich begegnet. Also ich habe gelernt, ein Gegeneinander, dann erreicht man nicht viel, wir müssen einfach miteinander arbeiten.
Aber zu welchem Zweck? Das müssen Sie jetzt nochmal erklären, Frau Grätz, weil wenn ich Ameisen umsiedle, das ist mühevoll, das kostet übrigens natürlich auch Geld, logischerweise, vor allen Dingen, wenn Sie da mehrere Tage arbeiten, womöglich an unwegsamen Stellen, Sie müssen Leute dahin bringen und so, das ist ja alles aufwendig. Was kommt dabei raus? Also was ist das positive Resultat?
Also rein formaljuristisch wird eine geschützte Art nicht getötet, sondern woanders hingebracht. Aber für mich ist es natürlich auch so, Ameisen sind unheimlich wichtig im Gesamtgefüge des Naturhaushaltes. Und wir wissen eben, also gerade die großen Waldameisen sind eben es ist die Tierart, wo wir eine Naturschutzgesetzgebung schon im Jahr 1700, fragen Sie mich jetzt nicht genau, aber ich glaube 1751 gibt es urkundliche Erwähnung, dass man Ameisen.
1792 und 1798.
Okay, dann haben Sie besser mein Buch gelesen.
Genau.
Da wurde eben tatsächlich schon aufgeschrieben, dass Ameisennester nicht zerstört werden dürfen, und das wurde unter Leibesstrafe gestellt, weil sie erkannt haben damals schon, wie wichtig gerade die großen Waldameisen für den Wald sind, weil sie eben, wenn Schädlinge die Bäume abfressen, dann holen die eben am Tag so ein großes Nest bis 100.000 Beutetiere rein, also Raupen. Und sie halten den Wald sauber, sie verbreiten Pflanzensamen, sie lockern den Boden auf. Also sie haben ganz, ganz viele wichtige Eigenschaften.
Das Buch übrigens, das Frau Grätz gerade angesprochen hat, das sie selbst geschrieben hat, heißt Die fabelhafte Welt der Ameisen, eine Ameisenumsiedlerin, erzählt ist aus dem Jahr 2019. Ich hatte dieses Sprichwort schon angesprochen aus Burkina Faso, also aus Afrika. Wenn Ameisen sich einigen, können sie Elefanten tragen. Das wieder mal das beeindruckende, diese sehr, sehr kleinen Insekten und dann die große Leistung. Das kann man allein schon beobachten, wenn man auf seiner Terrasse ein Butterbrot isst und was für große Krümel da tatsächlich weggetragen werden binnen kürzester Zeit und natürlich ganz, ganz still. Ist das aber trotzdem übertrieben, dieses Sprichwort? Es gibt natürlich Grenzen für das Leistungsvermögen von Ameisen.
Das natürlich, aber sie können wirklich, ich glaube, das 20-fache ihres Gewichtes können sie selber tragen, jede Ameise. Und ich glaube, dieses zielt darauf ab, dass Ameisen einfach, wenn sie zusammenarbeiten, und ich würde da das sehen, dass ich das genau beobachte, wenn ich sage, ein neues Nest zu bauen, was komplett zerstört, das ist ein Elefant, dann schaffen die das tatsächlich an einem Tag. Also wir siedeln das Nest um und es ist, also wir können das Nest nicht so aufbauen. Wir können nicht jedes kleine Kiefernzweigchen oder jede kleine Nadel genauso hinbauen, wie sie das brauchen, um ihre Belüftungsschächte zu haben. Die schaffen das, innerhalb von einem Tag entweder dieses Nest auszubauen, was ich angesiedelt habe, oder ich komme einen Tag später und einfach 3 Meter daneben ist ein völlig neues Nest. Das schaffen die. Also das ist der Elefant, den sie tragen. Also sie können Dinge, die unvorstellbar sind. Und wenn ich manchmal mir vorstelle, da kommt irgendein, weiß ich nicht, ein Riese, schiebt, nehmen wir mal an, hier das Haus, in dem wir sitzen, zusammen, bringt es einfach woanders hin und schüttet es da aus, was bei uns Menschen losgehen würde. Wir würden uns nicht einigen und schon am nächsten Tag ein neues Haus haben, sondern wir würden erstmal diskutieren, was da passiert ist, wer ist schuld, wer hat jetzt das Sagen, was machen wir überhaupt, ehe wir uns einigen würden. Wären ein paar Monate hin.
Dafür hätten wir irgendwann Netz und Wassertoiletten, die natürlich die Ameisen jetzt nicht haben. Ja. Also es hat natürlich auch schon Vorteile, wo Sie das gerade gesagt haben, die Ameise kann das 20-fache ihres Körpergewichts tragen. Wenn ich das richtig weiß, es gibt ja goldene oder Sportabzeichen in verschiedenen Metallvarianten für die unterschiedlichsten Disziplinen. Aber ich glaube, beim Kraftsport zum Beispiel gilt es schon als Sportabzeichen tüchtig, wenn man auf einer Hantelbank sein eigenes Körpergewicht hochdrücken kann. Also dann ist man als Mensch, sieht man dann schon natürlich aber auch nach Kraftsport aus. Also wenn man das alleine kann, und das ist ja nur 1/20 von dem, wie wir das gerade von Ihnen gehört haben, Frau Grätz. Jetzt nochmal zurück, Sie siedeln um. Sie haben gerade gesagt, der Riese schiebt das Haus zusammen. Das heißt, zuerst mal wäre ich jetzt Ameise und wäre in meinem Nest, wäre womöglich in der oberirdischen Kuppe, hätte mit den Königinnen was zu besprechen, dann würde ich sehen, wie von oben ihre Hände reinkommen und greifen zuerst die Königinnen raus. Und dann kommen die Königinnen in eine Hutschachtel oder wo kommen die denn dann hin?
Also die Königin ist meistens nicht oben. Die Königin sitzt ganz unten oft im Nest oder im Nestkern, dort wo der Holzstuppen ist. Die Königin ist übrigens nur ganzzeitig im Frühling oben, wenn die Sonnung stattfindet. Das heißt, also die Königin greife ich erstmal nicht, aber
wenn es zum Sex kommt, Sonnung?
Nee. Die Besonnung ist im Frühling, da kommen alle Tiere raus, da sieht man oft so eine richtige Trauben, da können Sie ja mal im nächsten Frühling drauf achten, da sind richtige schwarze Trauben von Ameisen auf dem Nest, die wärmen ihre Körper auf durch die Sonne und dann krabbeln sie ins Nest und wärmen das Nest und das machen sie mehrmals, das sind Sonnungstrauben. Den Sex gibt es bei einer Jungkönigin leider nur einmal im Leben.
Ach wirklich?
Ja.
Aber auch noch bedauernswert. Also ein Leben nur in Arbeit ohne Sex. Eigentlich nicht beneidenswert.
Das gibt den magischen Hochzeitsflug, wo die junge Königin begattet wird und die hat dann einfach die 25 bis 30 Jahre, die sie lebt, den Spermienvorrat im Körper und erhält den am Leben. Und wenn die gebraucht werden, die Spermien, werden die Eizellen befruchtet.
Auch das jetzt nicht zwangsläufig, wenn man das auf den Menschen überträgt, keine durchweg angenehme Vorstellung. Aber bleiben wir bei den Insekten, bleiben wir bei dieser Vorstellung. Also sie graben nicht zuerst die Königin aus, wenn wir in der Szenerie bleiben, wie die Umsiedlung vonstatten geht. Was machen Sie? Sie haben gesagt, die feinnervige Struktur können Sie auch nicht einfach übertragen.
Die nehmen wir zuerst raus. Also wir nehmen diese Nestkuppel, die jeder kennt, mit den kleinen Zweigen, mit den Nadeln, die nehmen wir zuerst und packen die schon mal in Säcke. Und es ist ja leicht, da können wir die Säcke so richtig richtig voll machen. Also das nehmen wir ab und dann legen wir den Baumstumpf frei. Oder aber, wenn kein Baumstumpf da ist, kommt dann irgendwann schon die Erde. Und wir trennen das auch. Also wenn jetzt ein Baumstumpf da ist, dann gilt es erstmal, den rauszubekommen, nachdem dieses feine Nestmaterial weggeräumt ist. Und das kann leicht gehen, weil er morsch schon ist und wir brechen den raus. Es kann aber auch viele Stunden dauern, wenn da eine Kiefer ist, die noch gar nicht so lange tot ist und eine Pfahlwurzel nach unten hat, die noch richtig harzig ist, dann geht die ja nicht einfach so raus. Das heißt, wir müssen sie frei buddeln, wir müssen mit der Kettensäge drunten diese Pfahlwurzel kappen, die Seitenwurzeln kappen. Birken haben unheimliche Brettwurzeln. Manchmal müssen wir auch den Baum fällen, das heißt, das ist eine ganz frische Wurzel. Dann wird der geborgen und in Decken gepackt und zum Schluss gräbt man tatsächlich diese Gänge im Sand aus und da können dann eben auch mal ein paar Tonnen Material zusammenkommen, wenn das Nest 2 Meter tief ist und 3 Meter breit.
Und das wird alles auf den LKW geladen und dann zu der Stelle gebracht, wohin Sie die Umsiedlung beschlossen haben. Sie haben das vorhin schon angedeutet, Frau Grätz. Das heißt, die Stelle suchen Sie aus. Sie suchen die Stelle aus, wo das dann tatsächlich hinkommt. Und wie ich vorhin auch aus Ihren Worten gelernt habe, manchmal taugt es, manchmal nicht. Wie viel Mal kontrollieren Sie denn das später noch? Also Sie haben gesagt, wenn ich am nächsten Tag hinkomme, ist es manchmal schon fertig. Also wie viel Mal kontrollieren Sie noch?
Also wir kommen mindestens 2 bis 3 Mal eh wieder, weil es bleiben ja immer Tiere am alten Standort zurück. Die bilden ein kleines neues Nest. Die nehmen wir dann wieder. Wir nennen das Restbevölkerung und bringen die zu den Ameisen dann noch hin. Das heißt, da kommen wir sowieso. Und wenn ich in der Nähe bin und weiß, ich habe hier mal vor ein paar Jahren ein Ameisennest angesiedelt, dann komme ich auch immer noch mal gucken.
Aber die Tiere, weil Sie gerade sagen, dass mit diesen Säcken und so weiter, ich hätte ja jetzt die Befürchtung, wenn es so eng ist und wenn die Ameise so geschützt ist, wie Sie es beschreiben, werden da nicht unzählige Ameisen verschüttet und sterben bei diesem Umsiedlungsprozess?
Nee, also verschüttet werden sie nicht. Also sie überleben das gut in den Säcken und wir bringen zum Beispiel die Erde nicht mehr unten in ein Loch, sondern das Nest bauen, das Neue, machen wir nur mit dem Stuppen, also mit dem Baumstumpf und der lockere Neststreu. Das, wo Erde, also Sand und Ameisen gemischt sind, das wird breit ringsherum ausgebreitet und ganz breit gemacht. Und da passieren dann auch ganz viele tolle Dinge, weil trotzdem ein paar Ameisen leicht verschüttet sind, auch wenn wir es nur 1 Zentimeter breit machen, weil da kommt eine Ameise nicht raus, wenn sie verschüttet ist. Und die anderen fangen an, sie auszugraben. Sie bilden richtige Ketten, manchmal, wenn wir zu tief schütten, um da Löcher zu graben, um die Ameisen zu retten. Und das berührt mich immer wieder ganz besonders.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, es geht um die Temperatur. Das habe ich mir auch überlegt. Sie sagen, die halten eine Art Winterruhe, die im November beginnt. Klimawandel hin oder her, manche Winternächte können in unserer Region hier nach wie vor wirklich hart kalt werden. Und gibt es denn Frost, wo Sie zu Hause sitzen und sich denken, oh, jetzt wird es eng für meine Ameisen?
Nee, weil die können ganz, ganz tief, also die gehen ja ganz, ganz tief in die Erde, wo die frostfrei überwintern die.
Also die sind immer in der Erdregion, wo es genau. 4 Grad mindestens ist.
Genau, sie gehen tief runter in die unteren Erdschichten. Also sie sind nicht oben, also wenn man dann in der Neststreu gucken würde, würden da keine Ameisen sein. Und die Kuppeln sehen ja im Frühling auch total all aus, weil keiner dran was gemacht hat.
Ist das eigentlich so, dass die Ameisen rund um die Uhr arbeiten? Weil ich meine, wenn man sowieso unterirdisch, die sind meistens drin, muss man ja sagen. Also es gibt keinen Grund. Tag und Nacht unterscheidet sich kaum. Also sind die rund um die Uhr unterwegs oder gibt es Schichtarbeit?
Also ich sehe sie natürlich immer wuseln, wenn wir umsetzen. Das ist natürlich eine besondere Situation. Aber es ist festgestellt worden, dass es immer auch Ameisen gibt, die ruhen. So richtig Schlaf gibt es nicht, aber die ruhen.
Und jetzt kommt ein Begriff, den habe ich mir extra aufbewahrt, dass wir ihn zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Grätz, besprechen, nämlich der Honigtau. Also der Honigtau ist relevant. Was ist Honigtau und welche Rolle spielt er im Leben von Ameisen?
Also der Honigtau sind Ausscheidungen von Läusen. Bei den Ameisen, was sie nutzen, sind es oft die Rinnenläuse an Bäumen oder aber auch, ich sehe das ganz oft auch an Kräutern, also an irgendwelchen Stauden in den Wiesen. Also die Laus saugt am Phloemsaft der Pflanze, also des Baumes oder der Staude. Und da der so zuckerreich ist, also die braucht eben nicht so viel Zucker, sondern sie einen kleinen Tropfen, aus der sehr viel Zucker hat. Und den holt sich die Ameise und das ist ihre Nahrung. Und deshalb, weil das ein großer Teil ihrer Nahrung ist, hüten sie auch die Läuse. Also sie gucken, dass die Läuse gesund bleiben. Sie versetzen die Läuse auch mal woanders hin. Also das sind wie ihre Haustiere. Und sie fressen auch, also zum Beispiel Marienkäfer sind die Feinde von Ameisen, weil die ja die Läuse fressen würden. Also da passen sie auch auf, dass sie bekämpfen auch die Marienkäfer zum Beispiel.
Dafür gibt es also Soldaten tatsächlich im Ameisenstaat, die dann die Marienkäfer angreifen. Und was die machen, vertreiben die dann?
Die vertreiben die, aber wir finden auch, und das wird jetzt ein bisschen unangenehm, wir finden tatsächlich auch Marienkäfer, deren Beine abgebissen sind im Nest oft, weil das sind dann Frischfutterquellen, die können ja nicht weg.
Wow, so ein bisschen Splatter noch zum Schluss. Also ganz schöner Horror los ist in der Heimaterde, muss man ja sagen, in der Heimaterde von Christina Grätz, die Botanikerin ist, Biologin ist, aber vor allen Dingen Ameisenumsiedlerin ist, uns davon einen Eindruck gegeben hat, unserem gefährlichen Gedanken. Dieser gefährliche Gedanke, wie auch andere gefährliche Gedanke, heute hieß es, dieses Ameisennest ist besser organisiert als die menschliche Zivilisation, sind zu hören in der ARD Audiothek. Da haben wir schon ganz viel angesammelt, waren also ameisenfleißig, muss man sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Frau Grätz. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Dankeschön. Gerne.